Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
So, wir kommen damit zu unserem vierten Teil unserer Themenstaffel. Mutig, wir haben es eben schon gehört. Und ich fange heute mit einer Frage an und der eine oder andere hat sie vielleicht schon auf Instagram gesehen. Ich weiß nicht, ist dir schon mal aufgefallen, dass alle großen Erfinder, und der Basti hatte eben auch einen Erfinder, dass alle großen Erfinder, die unsere Welt mit ihrer Erfindung nachhaltig verändert haben, fast immer Menschen waren, die Dinge getan haben, die andere verrückt fanden. Also, nehmen wir zum Beispiel Otto Lilienthal oder die Wright-Brüder. Das sind die, die das Fliegen erfunden haben oder die rausgefunden haben, wie man fliegen kann. Und die anderen haben gedacht, wie kann man so viel Zeit und Kraft und Geld investieren in irgendeine Idee, die niemals funktionieren wird? Ich meine, niemand hat in sie geglaubt. Alle waren klar, dass sie scheitern werden. Und heute setzen sich Hunderte von Menschen in ein riesengroßes Flugzeug und fliegen einfach über den Ozean in ein anderes Land oder sogar auf einen anderen Kontinent. Aber ohne, dass diese Erfinder so verrückt gewesen wären, würden wir heute nicht fliegen, ja? Oder nehmen wir zum Beispiel die blau leuchtende LED, ohne die es keine Smartphones, keine Tablets geben würde, also das Display nicht, oder auch die Scheinwerfer, die LED-Scheinwerfer von Autos oder diese LED-Glühlampen, die wir jetzt alle haben, die sehr viel weniger Strom verbrauchen. Die blaue LED wurde von dem Japaner Shuji Nakamura erfunden. Niemand glaubte an seinen Erfolg. Selbst die Firma, die ihm den Auftrag gegeben hatte, die blaue LED zu entwickeln, hat ihn mehrfach aufgefordert, mit den unsinnigen Forschungsarbeiten aufzuhören. 3 Jahre lang hat Nakamura jeden Tag ohne Pause mit einer neuen Legierung versucht, ob nicht, wenn man die unter Strom setzt, da ein blaues Licht rauskommt. Jeden Tag, 3 Jahre lang ohne Pause. Das heißt, einmal im Jahr, an Neujahr, hat er sich einen Tag Pause genommen und sonst hat er durchgearbeitet, jeden Tag 364 Tage im Jahr. Das war verrückt. Auch für seinen Arbeitgeber war das komplett verrückt, ja? Bis er im Jahr 1992 die erste blaue LED präsentieren konnte, die genügend Licht abgibt, sodass man damit kommerziell sie auch nutzen konnte und Erfolg haben konnte. Shuji Nakamura, die Wright-Brüder, Otto Lilienthal und viele, viele andere Menschen, die Erfindungen gemacht haben, ohne die wir unser Leben uns heute so wie es ist nicht vorstellen könnten, haben genau die Dinge getan, die andere nicht getan haben, ja? Die andere verrückt fanden. Sie sind im Bild gesprochen in die andere Richtung gelaufen, wie die anderen. In einer Menschenmenge genau in die andere Richtung, wie alle anderen laufen. Und sie haben damit die Welt nachhaltig verändert. Und genau so ist im Grunde genommen auch unser Glaube an Jesus. Menschen, die an Jesus glauben und ihm vertrauen, sind immer wieder aufgefordert, Dinge zu tun, die genau das Gegenteil sind von dem, was andere tun. Und dem Beispiel von Jesus zu folgen, bedeutet im Grunde genommen, gegen die Masse zu laufen. Ja? Und das ist anstrengend und das kann genauso wie bei den Erfindern auch immer wieder mal dazu führen, dass man für verrückt erklärt wird. Aber nur dadurch werden wir die Welt verändern, zum Positiven verändern. Und wer so gegen den Strom läuft, der braucht Mut. Deswegen heißt auch heute unser Thema mutig laufen. Und das ist das vierte Thema in unserer Themenstaffel. Wir hatten Anfang Januar damit begonnen und wir haben dabei uns das Leben von Josua angeschaut, einem Leiter aus dem Alten Testament der christlichen Bibel, der vor mehr als 3000 Jahren gelebt hat und der mutig war, und der selber ermutigt wurde, Ängste zu überwinden, die ihn blockieren. Das war das erste Thema, das der Carsten am 4. Januar quasi uns hier vorgestellt hat, dass wir dadurch starten, dass wir mutig unsere Ängste, Blockaden einfach überwinden. 2 Wochen später dann ging es darum, dass Gott bei den Menschen ist, die an Jesus glauben und ihm mutig folgen. So wie Gott schon 1300 Jahre vor Jesus bei Josua war, genauso wird Gott bei jedem sein, der ihm mutig folgt. Dazu braucht man Mut. Und wir haben dann gesehen, dass Jesus zu folgen bedeutet, mutig das zu tun, was er seinen Schülern ganz am Ende seines Lebens aufgetragen hat, nämlich den anderen so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Ja, es ist bei Jesus uns abzuschauen, den anderen so zu lieben, wie er uns Menschen liebt. Und wir haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, den anderen so zu lieben, wie Jesus uns liebt. Und vor 2 Wochen dann ging es in der Predigt von Carsten darum, mutig im Vertrauen Schritte zu gehen. Am 1. Februar ging es darum, mutig zu glauben. Bei Josua war es so, dass Gott die Anweisung hatte, dass die Priester mit der Bundeslade, wir werden nachher nochmal kurz uns anschauen, was diese Bundeslade war, dass die Priester mit der Bundeslade mit den Füßen ins Wasser gehen müssen und dass erst dann das Wasser des Jordans aufhört zu fließen, dass es sich nach oben hin staut, damit das ganze Volk Israel trockenen Fußes durch den Fluss laufen kann. Aber bevor das Wasser sich staute, mussten die Priester erst mutig ins Wasser gehen, ohne zu wissen, was dann passiert, einfach in dem Glauben, das ist mutig Glauben. In dem Glauben, dass dann Gott handelt. Gott ist nämlich immer mehr, das hatte der Carsten uns dann auch erklärt, Gott ist immer mehr, als das wir uns vorstellen können. Er ist immer mehr, als das, was wir uns ausdenken können. Er ist immer mehr, als das, was wir gerade vor Augen haben. Wenn du bei einem von diesen Predigten nicht dabei warst, dann hör dir gerne den Podcast an, dann weißt du auch ganz genau, wie wir zu der Stelle gekommen sind, wo wir heute weitermachen. Also, Josua hatte den Auftrag, das Volk der Israeliten in das versprochene Land zu bringen, das Land Kanaan. Die Israeliten, das waren, so wird angegeben in der Bibel, 600.000 Männer ohne ihre Frauen und Kinder. Also die 600.000 hat man damals eben nur die Männer gezählt. Es waren also sehr viel mehr als 1 Million Menschen, die Josua in der Völkerwanderung in das Land bringen sollte, das Gott ihnen versprochen hat. Und der erste Schritt in das versprochene Land war, dass dieses große Volk den Jordan oberhalb des Toten Meeres überqueren sollte. Also auf jeden Fall oberhalb des Toten Meeres haben sie den Jordan quasi überquert und dann standen sie in der Nähe oder lagerten sie in der Nähe von der befestigten Stadt Jericho. Die hatte eine massive Mauer und um in das Land zu kommen, mussten sie quasi diese Stadt Jericho besiegen. Das war sozusagen das Tor, wo sie durch mussten. Und weil es heute um die Eroberung und Zerstörung dieser Stadt Jericho gehen wird, möchte ich an der Stelle einen kurzen Exkurs einschieben. Natürlich, ich glaube, es gibt einige Leute, ich habe das schon gehört, die so eine Frage bei dem Ganzen haben, was der Josua erlebt hat, nämlich die Frage, warum nimmt Gott das Land den Menschen in Kanaan, so hieß das Land, weg und gibt es den Israeliten? Und warum müssen dafür so viele Menschen vertrieben werden? Wir werden heute auch sehen, dass Menschen dafür sterben mussten. Viele, viele Menschen, Soldaten, in der Schlacht, die gekämpft wurde, aber auch Frauen, Kinder, alte Menschen, kranke Menschen. Die Frage ist also, warum lässt Gott Völker ausrotten oder vertreiben, damit das Volk Israel in Kanaan leben kann? Und das ist für viele eine ganz entscheidende Frage. Ich versuche jetzt mit dem Exkurs eine kurze Antwort drauf zu geben, aber ich sage gleich, dass ich nicht alle Fragen beantworten werde, die es bei dieser Frage oder die diese Frage aufwirft. Aber ich fange mal mit dem ersten an. Und zwar in den Aussagen des Alten Testaments findet sich Folgendes über diese Völker, die in Kanaan gelebt haben, nämlich, dass sie böse waren. Ich zitiere mal: Nicht weil du so gerecht und anständig bist, und mit du ist das Volk Israel gemeint, nicht weil du so gerecht und anständig bist, kommst du in ihr Land und erhältst es als Besitz. Nein, weil diese fremden Völker so böse sind, vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir. So hat er es deinen Vätern versprochen. Also die Völker waren böse. Die Vertreibung und Auslöschung war eine Strafe, aber jetzt ist natürlich die Frage, was meint denn dieses Wort böse? Ja? Was war da so schlimm, dass Gott das so hart bestraft? Und dazu zitiere ich eine andere Stelle aus dem 5. Buch Mose. Da heißt es, wenn ihr jetzt in das Land kommt, und auch wieder ihr ist das Volk Israel, wenn ihr jetzt in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann übernehmt von den Völkern dort keinen ihrer abscheulichen Bräuche. Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen, im religiösen Opfer. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung aufnehmen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gerade wegen dieser abscheulichen Bräuche vertreibt er die anderen Völker und gibt euch das Land. Die Völker, die er vertreibt, hören auf Magier und Wahrsager. Es gab Okkultismus, Wahrsagerei, Totenbeschwörung und religiöse Kinderopfer. Die waren allpräsent. Damit hat man versucht, die Geister ruhig zu stimmen. Und wir wissen aus den Berichten, bevor das Israel durch den Jordan gezogen ist, dass diese Völker extrem, extrem aggressiv und hinterhältig waren. Also, Israel ist 40 Jahre lang in der Wüste Sinai, ich hatte die Karte vor 4 Wochen mal gezeigt, in der Wüste Sinai umhergewandert. Und zu dieser Zeit sind sie immer und immer wieder von den Völkern aus Kana, aus dem Norden, quasi angegriffen worden mit dem Ziel, diese friedlich dort lebenden oder umherziehenden Israeliten zu vernichten. Wir können das im 4. Buch Mose Kapitel 21 nachlesen, wie dort ein König nach dem anderen versucht, Israel zu besiegen. Und besiegen hieß damals vernichten, komplett auszurotten, auszumerzen. Und zudem wissen wir aus historischen Funden, also jetzt nicht aus der Bibel, Texte, die in dieser Zeit verfasst wurden, in dieser Gegend, dass diese Völker extrem blutrünstig waren. Sie glaubten an Götter, wie zum Beispiel den Gott Baal und seiner Ehefrau, die auch seine Schwester war, Astarte. Und die Gefallen daran hatten, dass Feinde brutalst niedergemetzelt werden und dass man dann sich mit den zerfetzten Körperteilen in Blutlachen seiner großen Macht quasi rühmt. So zum Beispiel kann man es nachlesen in dem ugaritischen Baalszyklus aus dem Jahr 1200 vor Christus, genau aus dieser Gegend, der noch bis heute auf Steintafeln erhalten ist. Man kann die im Nationalmuseum in Aleppo in Syrien anschauen, sofern dieses Nationalmuseum wieder geöffnet hat nach dem Krieg, das weiß ich nicht ganz genau. Also ganz kurz zusammenfassend kann man sagen, die Völker in Kanaan waren grausame Völker, in denen es keine Menschenwürde gab, die magische, spirituelle Kulte und spiritistische Kulte quasi praktiziert haben, in denen sogar ihre Kinder geopfert wurden und sie verhielten sich extrem aggressiv gegenüber anderen Völkern und sie wollten vernichten. Das war der Grund dafür, warum eben in diesem Satz von eben gesagt wurde, die ich gelesen habe, nicht weil ihr so gerecht und anständig seid, also ihr Volk Israel, kommt ihr in das Land und erhält es als Besitz, sondern weil diese fremden Völker so böse sind, treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir. Dieses Wort im Hebräischen böse kann man übrigens auch anders übersetzen, und es gibt andere Übersetzungen, und zwar mit gottlos. Ja, es gibt eine andere Übersetzung, die denselben Vers, den ich eben zitiert habe, so zitiert: Nicht wegen eurer Vollkommenheit und Aufrichtigkeit kommt ihr hinein. Die Bewohner von Kanaan müssen weichen, weil sie so gottlos sind. Und wenn man nämlich in der Geschichte des Landes noch weiter zurückgeht, und zwar bis ungefähr 2000 vor Christus, also mit Josua sind wir 1300 vor Christus, nochmal 700 Jahre zurück, dort gab es einen König Melchisedek, der König von Salem, dem heutigen Jerusalem, und der war König und Priester des höchsten Gottes und wurde König des Friedens genannt. Er war Priester von dem Gott, den Abraham, Isaak und Jakob geglaubt haben. Er war Priester von dem Gott, dem Mose und Josua gefolgt sind und in dessen Namen sie das Volk in das Land Kana bringen sollten. Und dieser Priester war um 2000 vor Christus König in diesem Land. Und er spielt für den jüdischen Glauben bis heute und auch für den christlichen Glauben eine ganz, ganz große Rolle. Im Neuen Testament wird Melchisedek mit Jesus verglichen. Oder Jesus mit Melchisedek verglichen. Er lebte und regierte circa 2000 vor Christus in diesem Land Kanaan. Zur Zeit von Josua hatten sich aber die Menschen, 700 Jahre später, von diesem Glauben von Melchisedek ganz, ganz weit entfernt. So, dass Gott sie als böse und gottlos bezeichnet. Ihre Könige waren weit entfernt davon, Könige des Friedens zu sein, so wie ihr Vorfahr Melchisedek genannt wurde. Ja? Sie glaubten an Geister, opferten ihre Kinder, führten blutrünstige Kriege und Gott wollte das nicht mehr ertragen. Er konnte das nicht mehr ertragen und deswegen beauftragt er das Volk Israel dazu, das Land Kanaan einzunehmen und mal sollten die Menschen vertrieben werden und mal, so wie bei Jericho, sollten sie getötet werden. Das gibt uns so eine kleine Vorstellung davon, warum Gott so krass befiehlt, die Menschen zu vernichten, aber natürlich finden wir das trotzdem grausam mit unserem Menschenrecht geprägter Vorstellung. Ist das grausam, eine ganze Stadt zu vernichten? Aber noch eins ist interessant, ja? Gott sagt zu Josua etwas ganz Interessantes, was wir nicht so gut verstehen in den Texten. Das ist auch versucht, immer ein bisschen zu umschreiben. Der Luther hat damals übersetzt, dass Gott an den Menschen seinen Bann vollstrecken will. Es gibt auch andere Übersetzungen. Ich lese nochmal einen Vers vor. Da wird gesagt, die Stadt Jericho ist dem Herrn geweiht und steht unter seinem Bann mit allem, was darin ist. Dieser Begriff unter seinem Bann stehen, oder es wird auch mal gesagt, die Sachen sind gebannt. Da hören wir, also verstehen wir nicht so ganz, weil es ist nicht unsere Worte so, die wir brauchen, aber wir hören Vernichtung raus, ja? Den Bann vollstrecken so. Aber hier steht, diese Stadt ist dem Herrn geweiht. Das heißt, Gott, der den Bann über etwas gesprochen hat, dem gehört diese Sache. Sie ist ihm geweiht. Niemand durfte dann diese Sache mehr haben, nur noch er. Das heißt, Gott band diese Menschen dieser Stadt und sie kommen um. Alle gehören ihm und er vergisst sie auch, nachdem sie umgekommen sind nicht. Denn bei Gott hört das Leben ja nicht mit dem Tod auf. Ich meine, wir Christen glauben daran, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und Gott will, dass all diese Menschen für immer und ewig zu ihm gehören. Insofern können wir annehmen, dass Gott hier das Leben dieses bösen, aggressiven Volkes beendet, wo selbst die Kinder dazu gehört haben, ja. Aber im Tod gehören diese Menschen ihm. Und er will sie bei sich haben. Vielleicht ist das der Grund, warum 1300 Jahre später ein Jünger von Jesus, nämlich der Petrus, Folgendes aufgeschrieben hat. Das ist super interessant. Er sagt, so ist er, Jesus, auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft seines Siegs zu verkünden. Und dann werden dort Menschen aus der Zeit Noah noch weiter früher genannt. Und wir können sicher sein, dass diese Menschen zur Zeit Josua auch dabei waren, dass Jesus zu ihnen gegangen ist, um sie zu gewinnen für seine siegreiche Botschaft, für das Evangelium, die gute Nachricht. Also Gott hat diese Menschen, über die er in Bann gesprochen hat, nicht vergessen. Und wir dürfen das ganz, ganz sicher wissen, auch wenn wir trotzdem das grausam finden, was hier passiert, weil es mit unserer Welt überhaupt nicht zusammenpasst. Ja? Wobei ich als Deutscher dann denke, naja, wenn es um ein böses Volk geht, das hatten wir ja hier in Deutschland auch. Und das ist noch keine 100 Jahre her. Und da mussten Hunderttausende unschuldiger Kinder und Alte und Frauen im Bombenhagel der Alliierten sterben. Und auch das war grausam und für uns schier unerträglich, aber die Wahrheit ist doch auch, ohne diese unschuldigen Opfer wären wir wahrscheinlich heute noch in einem Nazireich, einem bösen Volk. Wie gesagt, das klärt nicht alle Fragen, aber es hilft vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was da passiert oder warum Gott das macht. Genau, und an der Stelle mache ich mal Schluss mit dem Exkurs. Weiß nicht, die Folien hat man nicht gefunden. Okay, dann war das mein Fehler. Passiert immer wieder. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem folgen. Also Josua und das Volk haben den Jordan überquert und so haben wir es vor 2 Wochen uns gehört. Und sie lagern jetzt vor der Stadt Jericho. Und da wird berichtet, in Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus und herein. Der König der Stadt Jericho hatte wohl großen Respekt vor diesem Israeliten. Er hatte, weiß nicht, vielleicht mitbekommen, wie sie den Jordan überquert haben oder dass da Wunder passiert sind oder so. Und deswegen verbarrikadiert er sich. Das war eine Rückzugsstrategie im Krieg. Wenn man davon ausgegangen ist, dass man selbst dem Feind unterlegen ist und sich nicht verteidigen konnte, hat man sich eben in der Stadt zurückgezogen. Wir wissen aus der Geschichtsbeschreibung, dass es aber für solche Rückzugsstrategien auch Strategien gab, um die Städte zu besiegen. Man hat sie nämlich einfach belagert und aushungern lassen. Da musste man nur Wochen oder Monate warten, dann würde es schon passieren. So haben übrigens auch die Römer 70 nach Christus Jerusalem eingenommen, dass sie es erst haben aushungern lassen und dann, als die Menschen geschwächt waren, dann haben sie die Stadt quasi überwältigt, wobei man dazu auch sagen muss, dass das unglaublich viel Leid hervorgerufen hat, über Wochen und Monate so eine Belagerung. Aber hier ist es anders. Das wäre menschlich, ja? Denn nicht die Menschen kämpfen hier, nicht ein menschliches Heer, sondern es wird Folgendes berichtet, da sprach der Herr zu Josua: Ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. Also ich gebe, Gott sagt, ich gebe die Stadt in eure Gewalt. Und auch wenn Gott die Stadt erobern will, wir haben es eben gehört, will weil die Menschen böse sind, will Gott diese Menschen nicht quälen und ewig lang leiden lassen. Seine Strategie ist eine andere. Er sagt, 6 Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit den kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit, lasst 7 Priester mit Widderhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widerhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an, dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Das war die Strategie von Gott. Und ganz ehrlich, das machte keinen Sinn. Um die Stadt ziehen? Mit der Bundeslade? Der Carsten hatte vor 2 Wochen erklärt, das war eine kleine Kiste, in der waren 2 Steintafeln mit den 10 Geboten drinnen. Da war ein Stab von Aaron, dem Bruder von Mose, drin und ein Krug mit Manna. Das war das Essen, mit dem Gott das Volk 40 Jahre lang in der Wüste versorgt hatte. Und mit dieser kleinen Kiste sollten alle kampffähigen Männer, also die ganze Armee, einmal um die Stadt ziehen. Und vor dem Zug sollten Priester in Widerhörner blasen. Das machte keinen Sinn. Nicht um die Stadt einzunehmen. Ich meine, heute nimmt man so keine Stadt ein und damals hat man sie auch nicht so eingenommen. Aber genau darum geht es. Man macht das nicht so, aber Gott macht das so. Denn er ist immer mehr. Er ist immer mehr als das, was wir denken können. Immer mehr als das, was wir uns vorstellen können. Das hatte der Carsten vor 2 Wochen uns ganz eindringlich gesagt. Gott ist immer mehr. Und dieser Gott, der immer mehr ist, macht möglich, was wir nicht für möglich halten. Deswegen befiehlt er Josua, zieh mit der Armee und der Bundeslade um die Stadt. Und damit sagt er, zieht mit mir um die Stadt. Denn diese Bundeslade war das Zeichen, da bin ich. Zieht mit mir um die Stadt. Der Gott, der immer mehr ist, der ist da. Und er zieht mit euch um die Stadt. Und er sagt, wie er die Stadt besiegen will. Es ist nicht bis heute so. Der Glaube an Gott und an Jesus verlangt Dinge von uns, die keinen Sinn machen. Ich nenne da mal ein paar Sachen. Zum Beispiel die Aufforderung von Jesus an alle Menschen, die an ihn glauben, lieb deine Feinde. Das macht keinen Sinn. Der dich verletzt hat, der dich beleidigt, der unfair mit dir umgeht, dem sollst du lieben? Das macht doch keinen Sinn. Oder immer die Wahrheit zu sagen, ich meine, weil Jesus selber die Wahrheit ist, ganz ehrlich, es gibt Situationen, in denen ist es intelligenter, nicht die Wahrheit zu sagen, um sich oder vielleicht auch seine Angehörigen zu schützen. Immer die Wahrheit sagen, immer bei der Wahrheit bleiben, das macht doch keinen Sinn. Oder freundlich zu deinem Nachbarn sein, der alles dafür tut, damit dein Leben zur Hölle wird, damit du wieder ausziehst. Ja? Freundlich zu sein zu dem, der gehässig zu dir ist, das macht keinen Sinn. Ich meine, man kann so jemanden ignorieren, man kann ihm das zurückzahlen, was er einem selber gibt. Ja, aber freundlich sein, das macht doch keinen Sinn. Oder immer vergeben. Immer vergeben, was immer auch Menschen mir antun. Dein Kollege, der dir die ausgeschriebene Stelle weggeschnappt hat, obwohl er ganz genau wusste, dass du dich dafür bewirbst? Oder den Kollegen, die dich mobben und die das Leben zur Hölle machen? Oder deinem gewalttätigen Vater, der, als du Kind warst, dich verprügelt hat, immer wieder? Immer vergeben, das macht keinen Sinn. Und überhaupt, wie soll man das überhaupt machen? Aber genau solche Dinge hat Jesus gelehrt. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du aufgerufen, seinem Beispiel zu folgen. Und er hat seinen Feinden vergeben, die ihn brutal ans Kreuz genagelt haben. Tatsächlich macht vieles von dem, was Gott uns sagt und wozu er uns auffordert, keinen Sinn. So war es auch bei Josua. Um die Stadt ziehen mit einer Armee, mit der Bundeslade, mit Priestern, die in Hörner blasen, absurd. Aber, und das ist der Punkt in diesem Bericht, Josua tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Er fragt dich danach, ob es sinnvoll ist. Er hat begriffen, wenn Gott dir etwas sagt, dann solltest du tun, was er dir sagt. Wenn Gott bei dir ist, ja, dann solltest du tun, was er sagt, damit du da ankommst, wo du ankommen willst. Er weiß es besser, wie die Stadt Jericho eingenommen werden kann, ohne wochenlanges, unerträgliches Leid. Deswegen erzählt der Schreiber des Berichts weiter. Josua, der Sohn von Nun, rief die Priester zusammen und wies sie an, nehmt die Bundeslade des Herrn, 7 von euch sollen mit Widderhörnern vor ihr herziehen. Der Herr befahl, macht euch bereit und geht um Jericho herum, einige Kämpfer als Vorhut, dann die Priester mit der Bundeslade und am Schluss alle übrigen Soldaten. Und dann wird berichtet, wie die Priester mit der Armee genau das tun, was Josua ihnen gesagt hat. 6 Tage lang laufen sie jeden Tag einmal um die Stadt, immer mit einer kleinen Vorhut, dann von Soldaten, dann die Priester, die in die Widerhörner bliesen, dann die Bundeslade und dann die restliche Armee. Und ganz, das Ganze, das sah verrückt aus. Ich meine, die Leute in Jericho, die haben das gesehen sicherlich, die haben sich gedacht, was ist denn das? Die laufen um unsere Stadt, was soll das? Warum machen die das? Die sind verrückt. Und dann wird berichtet, am 7. Tag brachen sie bereits vor Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum, an diesem Tag jedoch 7-mal. Beim 7. Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua seinen Männern zu, schreit so laut ihr könnt, der Herr gibt euch Jericho. Die ganze Stadt ist im Untergang geweiht, darum löscht alles aus, was ihr darin findet. Und dann kommt etwas, was uns vielleicht doch ein bisschen Hoffnung in dieser etwas grausamen Geschichte bringt, denn tatsächlich kamen nicht alle Menschen aus Jericho ums Leben. Wenige Wochen bevor die Israeliten den Jordan überquert hatten, als ganzes Volk, hatte Josua 2 Kundschafter als Spione nach Jericho geschickt. Auf der Suche nach einer Unterkunft in Jericho hat niemand sie aufnehmen wollen, sodass sie schließlich in dem Haus einer Prostituierten unterkamen. Und dann waren die 2 Männer plötzlich aufgeflogen, verdächtigt, dass sie Spione sind. Deswegen will der König von Jericho sie gefangen nehmen. Aber Rahab versteckt die Spione zu gut, also Rahab, die Prostituierte, versteckt die Spione so gut, dass man sie nicht finden kann und deswegen können sie entkommen. Und Rahab bittet die beiden Männer, dass sie und ihre Familie verschont werden, wenn die Israeliten die Stadt angreifen und einnehmen. Und mit einem Eid versprechen die beiden, dass die Rahab mit ihrer ganzen Familie nichts passieren wird. Rahab hatte erkannt, dass Gott beim Volk Israel ist. Und sie hatte erkannt, dass die Israeliten nicht so böse sind wie Jericho und der König. Als Frau in der Prostitution war sie ständig Männergewalt ausgesetzt. Und dass sie überhaupt in die Prostitution gezwungen war, war systemische Gewalt. Ja? Also im besten Fall war es eine Notlage. Vermutlich war ihr Mann gestorben und dann blieb ihr nichts anderes übrig, um die Familie zu ernähren. Vielleicht stand aber auch jemand hinter ihr. Das wäre der schlechteste Fall, der sie ausgebeutet hat. Das System hat sie in die Prostitution getrieben und die Männer der Stadt benutzten sie gegen Geld. Und da kamen diese 2 Männer aus einem anderen Volk, in dem Prostitution nicht normal war, in dem es Schutzgesetze für Witwen gab, damit sie nicht in die Prostitution rutschen. Zu diesem Volk wollte Rahab gehören. An diesen Gott wollte sie glauben. Deswegen bittet sie die Kundschafter, dass sie und ihre Familie verschont werden. Und Josua sagt deswegen zur Armee, nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben und jeder, der bei ihr im Haus ist, denn sie hat unsere Kundschafter versteckt. Ich habe mich gefragt, kann es sein, dass ganz Jericho hätte gerettet werden können, wenn sie angefangen hätten, Israel zu unterstützen und angefangen hätten, an den Gott Israels zu glauben? Und dann geht es noch einmal um alles das, was Gott gebannt hatte, was ihm gehörte, so wie ich es im Exkurs erzählt hatte. Da wird gesagt, hütet euch davor, irgendetwas für euch zu behalten, worüber Gott seinen Bann verhängt hat. Sonst stürzt ihr Israel ins Unglück und bringt dieselbe Strafe über uns, unser Volk, die ihr an Jericho verstrecken sorgt. Das Silber und Gold und die Gegenstände aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn. Sie sollen in der Schatzkammer des heiligen Zeltes aufbewahrt werden. Die ganze Stadt Jericho gehörte Gott. Nicht nur die Menschen, auch alle materiellen Dinge, alle Tiere. Und was Gott gehört, das darf niemand wegnehmen. Auch nicht Silber und Gold, auch nicht die Gegenstände aus Bronze und Eisen, alles das gehörte Gott. Auch das machte keinen Sinn, weil ich meine, warum sollten die Israeliten als Armee nicht die Waffen der Soldaten aus Jericho zu sich nehmen? Das wäre ein kluger Schachzug, ja? Waffenarsenal sozusagen, ihr Waffenarsenal ausbauen, Ersatzwaffen quasi. Aber es geht nicht darum, was klug ist, sondern das alles gehört Gott. Er zieht es an sich in seinen Bann, weil dieses Volk böse geworden war und Gott das nicht mehr ertragen konnte. Und dann wird berichtet, die Priester bliesen in die Hörner und die Soldaten stimmten das Kriegsgeschrei an. Da stürzte die Mauer von Jericho ein. Die Israeliten stürmten in die Stadt von allen Seiten und eroberten sie. Mit ihren Schwertern vernichteten sie alles Leben darin. Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel. Und dann wird berichtet, wie Rahab und ihre Familie in Sicherheit gebracht wird. Und danach steht, schließlich steckte man Jericho in Brand. Nur das Silber und Gold und die bronzenen und eisernen Gegenstände nahmen die Israeliten mit und brachten sie in die Schatzkammer des heiligen Zeltes. Von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemand am Leben, außer der Prostituierten Rahab, der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten. denn sie hatte die israelitischen Kundschafter versteckt, die Josua nach Jericho gesandt hatte. Und noch heute lebt Rahab in Israel und gehört zum Volk Gottes und glaubt an diesen Gott Israels. Rahab und ihre Familie sind nämlich sehr bald eingebürgert worden und dann findet sie einen Mann aus Israel und bekommt Kinder mit ihm und einer der Nachkommen von Rahab ist Jesus. Rahab wird in den Stammbaum von Jesus als einer der vier Frauen, die da überhaupt genannt werden, erwähnt. Und im zweiten Brief, in zwei Briefen im Neuen Testament wird sie als Vorbild des Glaubens hingestellt. Quasi, wenn du wissen willst, wie man Gott vertraut, wenn du wissen willst, wie man den Glauben lebt, dann schau dir bitte das Leben von der Prostituierten Rahab an. Ich weiß, das war heute eine bisschen grausame Geschichte. Das Beispiel von Rahab blitzt zwar so ein bisschen als kleines Licht in der dunklen Geschichte auf, aber es ist eine schwierige, grausame Geschichte, das gebe ich zu. Aber lasst uns nicht bei der Vernichtung der Stadt stehen bleiben, weil darum geht es eigentlich nicht. Bei dem Bericht geht es darum, dass Gott für die Israeliten kämpft. Sie mussten nur tun, was er gesagt hat. Etwas, das verrückt war, das keinen Sinn gemacht hat. Aber Gott war da. Er hat für das ganze Volk Israel gekämpft. Er hat die Mauern, die kein Mensch hätte einstürzen lassen können, einstürzen lassen. Letztendlich geht es in dem Bericht darum, dass wir uns daran erinnern, Gott wird handeln, wenn wir auf ihn vertrauen. Wenn wir mutig auf ihn vertrauen, wird er handeln. Wenn du lebst, was du glaubst, wird er handeln. Er wird bei dir sein, wenn du mutig dem Beispiel von Jesus folgst. Er wird dich nicht verlassen, wenn du tust, was er von dir will, auch wenn es verrückt ist, auch wenn alle Menschen um dich herum das nie tun würden. Nun leben wir heute 3300 Jahre ungefähr nach der Eroberung von Jericho. Wir sind keine Juden. Und in der Zwischenzeit ist Gott als Mensch, Jesus, auf unsere Welt gekommen und hat vorgelebt, wie wir Gott vertrauen und an ihn glauben sollen. Und der Gott, den uns Jesus vorgestellt hat, ist tatsächlich derselbe Gott, der damals Jericho für sich beansprucht hat. Aber seit Jesus brauchen wir keine Bundeslade mehr, weil Gott lebt nicht mehr in einem kleinen Kasten, sondern er will in uns, in dir und in mir leben, in unserem Herzen. Und wenn wir Jesus folgen, dann ist Gott bei uns. Und wenn wir genau das Gegenteil von dem tun, was alle anderen um uns herum tun, weil wir dem Beispiel von Jesus folgen, also wenn wir in die andere Richtung laufen, dann wird Gott da sein und er wird handeln. Und er wird die Hindernisse, die vor uns stehen, vielleicht unsere Städte, Jericho sozusagen, beseitigen. Ich habe die Predigt ja mit den Erfindern begonnen, die alle für verrückt erklärt haben, weil sie daran geglaubt haben, dass sie das entdecken können. Keiner hat daran geglaubt, alle haben sich für verrückt erklärt. Weißt du, Jesus zu folgen ist genau so. Es heißt, Dinge zu tun, die Jesus getan hat und gelehrt hat, und die sind zum großen Teil verrückt. Aber an Jesus glauben heißt ihm zu vertrauen, dass er besser weiß, wie das Leben richtig gelebt wird, wie wir besser in unsere Gesellschaft leben können. Und ich will das Ganze an der Stelle nochmal in zwei Fragen für unseren Alltag herunterbrechen. Ja? Einmal für alle von uns, die sagen, ich glaube an Jesus, ich möchte seinem Beispiel folgen. Da habe ich die Frage für dich und die gilt auch für mich. Wo in deinem Leben möchte Jesus von dir, dass du gegen den Strom läufst? Wo in deinem Leben möchte Jesus von dir, dass du gegen den Strom läufst? Also wo tust du dich schwer mit dem, was Jesus gelehrt hat, weil es verrückt ist, weil es heute keiner macht? Dann solltest du anfangen, das zu tun. Frag Jesus, wo in meinem Leben gibt es, und vielleicht weißt du es, wo in meinem Leben gibt es Dinge, die verlangst du von mir und die sind so schwer, aber, also zum Beispiel deinen Feind lieben oder alle Menschen lieben, vergeben, gerade dann, wenn dich jemand ganz brutal verletzt hat. Oder auch solche Dinge wie dein Geld zu verstehen als das, was Gott dir gibt, um anderen zu helfen. Also alles Geld ist dafür da, um anderen zu helfen. Nicht so, wie es jeder macht, erstmal alles behalten und dann kann ich noch einen kleinen Obolus geben. Nein. Oder deine Zeit, deine Kraft für andere einsetzen. Frag dich mal, wie sollst du gegen den Strom, gegen den Mainstream laufen? Glaub mir, wenn du das tust, wirst du erleben, wie Gott deine Hindernisse aus dem Weg räumt. Der Gott, der immer größer ist, wird dann in deinem Leben Wunder tun, die du dir nicht vorstellen kannst. Also für all die, die an Jesus glauben, für die von uns, die sich schwer tun mit dem Glauben, noch nicht so genau wissen, ob sie glauben können oder vielleicht auch etwas passiert ist, sodass der Glaube, der mal da war, schwierig geworden ist. Eine andere Frage, wo könntest du anfangen, gegen den Strom zu laufen, um das zu tun, was Jesus gesagt hat? Weil tun, was Jesus gesagt hat, kannst du auch, wenn du nicht an ihn glaubst. Ganz ehrlich, natürlich. Also, du kannst es ausprobieren, ob das funktioniert. Ob das, was Jesus gelehrt hat, auch wenn es sich verrückt anhört, vielleicht etwas ist, wo Kraft drin liegt, was Power hat, was wirklich dein Leben und die Welt verändern kann. Und das sind im Grunde genommen dann dieselben Sachen, wie ich bei den anderen gesagt habe, wie ich für mich gesagt habe. Also, deine Feinde lieben. Wo gibt es jemanden, der ein Feind ist und du liebst es, du liebst ihn, du gehst liebevoll mit ihm um? Oder vergeben, gerade dann, wenn dich jemand verletzt hat. Oder anzufangen, deinen Besitz, dein Geld zu verstehen, als das ist dafür da, um Gutes zu tun. Das hat Gott mir, na vielleicht ist es noch nicht so, dass du sagen kannst, Gott hat dir es gegeben, aber das habe ich und das habe ich geschenkt bekommen oder das habe ich mir erarbeitet, aber das ist dafür da, um anderen Gutes zu tun oder überhaupt deine Zeit und Kraft für andere einzusetzen, kannst du übrigens auch hier im Projekt X, weil der Michael das vorher erwähnt hat, selbst wenn du dich mit Glauben schwer tust, kannst du bei uns mitarbeiten. Wir möchten dich gerne hier in unserer Community dabei haben. Probier es einfach auf. Dann wirst du, wie die Israeliten und auch wie die Rahab, die in die Prostitution abgerutscht war, erleben, dass Gott da ist, dass er auf deiner Seite ist, dass er handelt, dass er deine Mauern von Jericho einstürzen lässt. Das, was dich im Moment hindert. Und wenn du so Gott erlebst, dann wirst du vermutlich auch anfangen können, an ihn zu glauben. Weil wenn du erlebst, ich tue, was Jesus gesagt hat und jetzt passiert etwas, wow, vielleicht ist er ja doch da. Ich möchte am Ende dieser Predigt beten, weil wie gesagt, da war schon ziemlich viel Hartes drin, Schwieriges, und dass ich Gott bitte, uns zu helfen, dass wir das verstehen können. Und vor allen Dingen, dass wir uns daran nicht aufhalten, sondern überlegen, wo ist es, dass ich Dinge tun muss, so wie Josua, die eigentlich verrückt sind, aber die mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen verändern wird. Jesus, danke, dass du gekommen bist auf dieser Welt und dass wir nicht mehr an eine kleine Box brauchen, wo wir dich irgendwie reintun, sondern du willst in unserem Herzen leben. Aber der Anspruch, der damals bei Josua war, dass das, was du von uns willst, völlig verrückt ist. Dass so, wie du dir das Leben vorstellst, wie wir es leben sollen, dass das verrückt ist, das hat sich seit damals nicht geändert. Der Josua hat getan, was völlig absurd war und hat erlebt, dass du handelst. Jesus, die Dinge, die du uns lehrst, den Feind zu lieben, Gutes zu tun, immer Gutes zu tun, die Wahrheit zu sagen, das sind Dinge, die machen oft keinen Sinn. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, es trotzdem zu tun. Und dass du uns dann erleben lässt, wie unsere Mauern von Jericho einstürzen, die Hindernisse, die in unserem Leben uns blockieren, dass das einstürzt. Und dass wir plötzlich merken, du tust Wunder, du tust Dinge, die wir nicht tun können. Weil du bist Gott, der immer mehr ist, als das, was wir denken können. Immer mehr, als das, was wir tun können. Immer mehr, als das, was wir sehen. Danke, dass du der Gott der Vergangenheit bist, der aber bis heute da ist. Und ich wünsche mir, dass jeder, der heute hier ist, das erlebt. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.